Leute, jetzt brauche ich euch. Verbrechen von nebenan ist für den Deutschen Podcastpreis in der Kategorie Spannung nominiert und das Ganze ist ein Publikumsvoting. Das bedeutet, nur ihr könnt mir helfen, diesen Preis zu gewinnen, indem ihr für mich abstimmt. Es wäre wirklich großartig, wenn wir den Deutschen Podcastpreis zusammen holen. Das Voting geht bis einschließlich 20. Mai und ihr könnt mit jedem Gerät, das ihr besitzt oder benutzt, also mit jedem Smartphone, mit jedem Rechner oder jedem Notebook jeweils einmal abstimmen. Die Abstimmung findet ihr auf deutscher-podcastpreis.de und den Link dazu packe ich euch natürlich auch nochmal in die Shownotes. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Verbrechen von nebenan. True Crime aus der Nachbarschaft. Hallo und herzlich willkommen bei Verbrechen von nebenan in heute anderen Umständen. Nee, das heißt schwanger,
in,
ne?
In anderen Umständen.
Also es könnte heute ein bisschen anders klingen. Aber hallo erstmal, Ralf.
Hallo.
Wir haben hier ein, ja, also das erste Mal arbeiten wir wie ganz echte Podcast-Profis.
Von nämlich zu Hause?
Von zu Hause am
Esszimmertisch. Philipp hat mir endlich gesagt, wo er wohnt.
Endlich. Nachdem wir uns wie viele Jahre
seit
kennen?
Seit wir drei sind.
Seit und wir drei sind.
Darf ich endlich mal zu dir nach Hause?
Ja.
Und gucke auf die Küche.
Mhm.
Und bin sehr gespannt und habe das Mikro so direkt im Gesicht, was ich irgendwie nicht gewohnt bin.
Ja, wir werden uns alle ein bisschen umgewöhnen müssen, aber ich glaube, das Setting ist ganz gut. Ich habe auch nur 4 Stunden gebraucht, bis das alles funktioniert hat.
Das ist doch easy.
Ja, dachte ich auch. Aber ich hatte ja zum Glück ein bisschen Hilfe. Aber jetzt funktioniert es und ja, es ist heute aus mehreren Gründen eine andere Aufnahme. Ich habe mich hier gestern noch wie ein Hollywood-Star für diese Aufnahme heute gesund spritzen lassen.
Ich habe den hochdramatischen Post gesehen, mit dem du natürlich deine Followerzahlen wieder in die Höhe treiben wolltest. Jetzt braucht der peinlich Podcaster braucht wieder ein bisschen Aufmerksamkeit. Oh Gott, er stirbt. Nein. Es war nur Vitamin C.
Es war Vitamin C für die Abwehrkräfte und so, damit ich jetzt hier fit bin für heute. Und
das hat ja super funktioniert, wenn man deine Nase hört, die voll zusitzt.
Na, so schlimm finde ich es jetzt nicht.
Nein.
Müssen wir jetzt durch. Ich bin ein bisschen erkältet noch, aber wie gesagt, dank Vitamin C geht es jetzt schon wieder viel besser. Und du hättest mich mal gestern hören müssen. Da habe ich geklungen wie Tannin. So tief ungefähr. Wir sprechen heute über einen Fall, der nicht nur aus polizeigeschichtlicher Sicht sehr spannend ist, denn bei diesem Verbrechen setzt die deutsche Polizei zum allerersten Mal das Phantombild zur Fahndung ein. Eine Sache muss ich aber noch loswerden oder darf ich noch loswerden, wenn ihr jetzt gar nicht genug von meiner ausnahmsweise verschnupften, aber sonst nicht verschnupften Stimme bekommen könnt, dann hört gerne mal rein bei Nebenan weltweit. Das sind Sonderfolgen von Verbrechen von Nebenan. Ist gerade die 6. Folge rausgekommen und da geht es um den genialsten Dieb der Welt. Das ist wirklich eine Geschichte, wo du denkst, es ist aus einem Hollywood-Film. Außerdem sprechen Franziska Singer und ich zum Beispiel über ein ganz rätselhaftes Verbrechen aus Frankreich und einen der grausamsten Kriminalfälle aus der Schweiz. Das alles gibt's bei Nebenan weltweit. Könnt ihr hören, wenn ihr RTL Plus Premium oder RTL Plus Max habt. Jetzt aber genug der Werbepause. Wir tauchen in den heutigen Fall ein und auch diesmal gibt es natürlich eine Inhaltswarnung. In dieser Folge gibt es explizite Schilderungen von Menschen, die durch Bombenanschläge getötet werden. Wenn ihr darauf empfindlich reagiert, solltet ihr diese Folge vielleicht überspringen oder aber nicht allein hören. Ralf, bist du bereit oder bist du eingeschlafen?
Let's go, ich bin bereit.
Sehr gut. Der 29. November 1951 ist ein grauer, regnerischer Donnerstag im Spätherbst. Hier im niedersächsischen Dörfchen Eistrup zwischen Bremen und Hannover ist es so früh an diesem Montag noch recht ruhig. Nur in dem roten Backsteingebäude in der Nähe des Bahnhofs herrscht schon reger Betrieb. In großen Buchstaben steht Postamt über der Eingangstür. Obwohl es erst kurz nach 8 ist, drängen sich hier bereits viele Leute vor den Postschaltern. Es ist Rentenzahltag und die Auszahlung erfolgt, wie zu dieser Zeit üblich, per Postanweisung. In langen Schlangen warten die Leute vor dem ersten Schalter, als auch die 18-jährige Margret Grüneklee kurz vor 8:30 das Postamt betritt. Sie ist Auszubildende zur Kontoristin in der örtlichen Marmeladenfabrik Göbber. Also das ist sowas Ähnliches wie heutzutage Bürokauffrau. Margrets Aufgabe ist es heute, wie jeden Morgen, die Briefe und Pakete für die Firma abzuholen. Die schmale junge Frau mit den braunen, hochgesteckten Haaren winkt dem Mann hinter dem ersten Schalter fröhlich zu. Es ist ihr Vater August Grüneklee, der als Postbetriebsassistent an diesem Tag für die Rentenauszahlung zuständig ist. Auch Margrets Bruder August Junior arbeitet hier im Postamt und hat bereits alle Hände voll zu tun. Die 18-Jährige verliert also keine Zeit und geht direkt an den zweiten Schalter. Hier ist der Andrang überschaubar und Margret muss nicht lange warten. Sie nimmt einen Stapel Briefe entgegen und gerade als sie schon fast gehen will, holt der Postbeamte noch ein röhrenförmiges Paket hervor und reicht es ihr über die Theke. Margret nimmt das in braunes Papier gewickelte zylinderförmige Paket neugierig entgegen. In großen Buchstaben steht nur vom Empfänger persönlich zu öffnen darauf. Es ist an den Inhaber der Marmeladenfabrik Göbber, Karl Mainz, adressiert. Margret Grüneklee nimmt das Paket in die eine und die Tasche mit den Briefen in die andere Hand, verabschiedet sich und geht in Richtung Ausgang. Sie ahnt nicht, dass sie den Tod in ihren Händen hält. Noch bevor sie das Postamt verlässt, explodiert das Paket in einem riesigen Feuerball. Innerhalb von Sekunden verwandelt sich der Schalterraum im Postamt in eine Hölle aus Hitze, Schutt und Staub. Selbst die Fenster zerspringen unter der Druckwelle der Explosion, die in ganz Eistrup zu hören ist. Sofort wird die Feuerwehr alarmiert. Als die Einsatzkräfte wenig später am Postamt eintreffen, finden sie völlige Verwüstung vor. Aus dem Schutt des Trümmerfeldes rennt ein junger Mann auf die Feuerwehrmänner zu. Es ist Margrets Bruder August Junior. »Das ist meine Schwester, die da liegt«, ruft er den Einsatzkräften aufgeregt entgegen. Doch die Feuerwehr kann der 18-Jährigen nicht mehr helfen. Die Explosion hat ihren Kopf zertrümmert, Brustkorb und Bauch sind aufgerissen, Teile ihrer Unterarme sind weg und können auch nachher nicht mehr gefunden werden. 8 weitere Menschen erleiden an diesem Morgen Trommelfellrisse, Prellungen und Gehirnerschütterungen. Noch ahnt niemand, was da explodiert ist und dass das erst der Anfang des Terrors an diesem Tag sein wird.
Das geht jetzt aber schon heftig los. Mhm. Aber sie war jetzt nicht das Ziel, oder?
Nicht so richtig, weil man kann es sich denken, du bist ein guter Detektiv, das Paket war ja nicht an sie adressiert. Genau. Also eigentlich war sie ein Zufallsopfer. Ja,
aber wieso ist das überhaupt, also war das eine Fehlzündung, oder?
Da komme ich gleich zu, aber es ist auf jeden Fall nicht die einzige Explosion an diesem Tag. Also wir springen jetzt mal 4 Stunden weiter in die Zukunft und etwa 50 Kilometer von Eistrup weg. Die Sekretärin Helge Emminghaus betritt in der Redaktion der Bremer Nachrichten im Schünemannhaus in der Bremer Altstadt das Büro ihres Chefs. Der heißt Dr. Adolf Wolfert und ist ein eher bedächtiger, ausgeglichener Typ mit hoher Stirn und Halbglatze. Der promovierte Jurist ist erst seit einem Monat Chefredakteur der Tageszeitung. Mittlerweile ist es nach 13 Uhr und Wolfert sitzt in seinem Büro gerade in einer Besprechung mit Dr. Werner Wien, dem Leiter des Feuilletons. Helge Emminghaus bringt wie immer zur Konferenz am Mittag die Post an den Schreibtisch ihres Chefredakteurs. In diesem Raum hat niemand mitbekommen, was kurz vorher in Eistrup passiert ist und keiner ahnt, wie nah die Gefahr bereits ist. Unter all den Briefen, die nun auf dem großen dunklen Schreibtisch liegen, ist es ein Schnellpaket, das sofort die Aufmerksamkeit des 49-jährigen Chefredakteurs weckt. Auf dem röhrenförmigen Paket steht an den Chefredakteur der Bremer Nachrichten, nur vom Empfänger persönlich zu öffnen. Das kommt uns beiden bekannt vor. Hm. Neugierig beugt sich Adolf Wolfert über die seltsame Papprolle, die vor ihm liegt. Wahrscheinlich eine Flasche Schnaps, vermutet sein Mitarbeiter Wien lächelnd. So kurz vor Weihnachten sind Geschenke nicht unüblich. Na, dann wollen wir doch mal sehen, sagt Chefredakteur Wolfert und greift nach dem Deckel des Pakets. Es sind seine letzten Worte. Um ganz genau 13.10 Uhr zerreißt ein ohrenbetäubender Knall die Mittagsruhe und eine meterlange Stichflamme verwüstet das Büro im 2. Stock des Redaktionsgebäudes. Die Fenster werden aus der Wand gerissen, die massiven Holzmöbel zersplittern und sogar die Wand zum benachbarten Redaktionssaal bricht in sich zusammen. Staub und Schutt prasseln auf den Boden. Erst nach und nach wird das gesamte Ausmaß der Katastrophe klar. Chefredakteur Adolf Wolfert liegt tot in der anderen Ecke des Zimmers. Von seinem Oberkörper ist kaum noch etwas übrig. Redaktionsleiter Werner Wien ist schwer verletzt. Die Bombe kostet ihn fast sein gesamtes Hörvermögen. Außerdem wird er für den Rest seines Lebens nichts mehr schmecken können. Auch die Sekretärin Helge Emminghaus erleidet Splitterverletzungen und ein Trauma.
Marmeladenfabrik.
Mhm.
Zeitungsverlag.
Redaktion. Verlag, ja. Genau.
Haben ja jetzt erstmal nicht wirklich was miteinander zu tun. Gab's da 4 Stunden waren es,
ne? Ja, so 4,5 ungefähr, ja.
1951. Mhm. Da war wahrscheinlich Hauptmedium Radio.
Ja.
Gab es da dann nicht so eine Meldung oder sowas?
Also es wäre technisch möglich gewesen, das im Radio durchzusagen.
Eine Warnung, ja? Oder?
Theoretisch schon, ja. Auf jeden Fall. Also es ist natürlich die Zeit noch vor Internet und anderen schnellen Medien, aber das hätte man im Radio durchsagen können. Es gab aber zu dem Zeitpunkt tatsächlich keine Warnung und dementsprechend wütend äußert sich deshalb auch ein führender Mitarbeiter der Bremer Nachrichten in einem Interview mit dem Spiegel, natürlich nach der Explosion. Unser toter Kollege könnte heute noch leben. Spätestens um 9.30 Uhr hätte eine Eistrupperwarnung durch ganz Deutschland gejagt werden müssen. Und eben genau das passiert nicht. Erst um 12.40 Uhr, also so eine halbe Stunde vor der zweiten Explosion bei den Bremer Nachrichten, gibt die deutsche Presseagentur eine Meldung heraus, in der es heißt, auf das Postamt Eistrup wurde ein Sprengstoffanschlag verübt. Es besteht die Möglichkeit, dass das Attentat einen Raub der zur Rentenzahlung im Postamt lagernden Geldbeträge ermöglichen sollte. Also man hat nicht so richtig erkannt, um was es da ging.
Stimmt, wie denn auch?
Ja, richtig.
Also erstmal, es war ja noch gar nicht beim Empfänger. Also
genau.
Da, wo es hin sollte, ist es ja nie angekommen. Und dann war ja wahrscheinlich auch gar keiner da, der identifizieren konnte, was es überhaupt ausgelöst hat.
Genau, das ist das Ding. Also man wusste zu dem Zeitpunkt noch gar nicht, dass die Bombe in dem Paket war und dass vielleicht sogar weitere Paketbomben unterwegs sein könnten. Und man muss vielleicht auch dazu sagen, dass es so eine Serie von Anschlägen mit Paketbomben in Deutschland vorher noch nie gegeben hat. Also das war etwas, mit dem wirklich ja niemand rechnen konnte zu dem Zeitpunkt. Und die Bremer Polizei, deren Sitz nur wenige hundert Meter von der Zeitungsredaktion entfernt ist, erfährt sofort von der Explosion bei der Tageszeitung. Wir haben es natürlich gehört. Innerhalb weniger Minuten treffen die ersten Beamten im Redaktionshaus an der zweiten Schlachtpforte in Bremen ein. In dem ehemaligen Büro der Chefredaktion erwartet sie ein 1,5 Meter hoher Trümmerhaufen. Doch dieses Mal gibt es dank der beiden überlebenden Zeugen Helge Emminghaus und Werner Wien keinen Zweifel daran, was da explodiert ist. Die Ermittler verlieren keine Zeit und beginnen sofort mit den Ermittlungen. Per Radiodurchsage wendet sich die Polizei am frühen Nachmittag an die Öffentlichkeit. Also das, was du gerade schon im Kopf hattest. Durch Millionen Wohnzimmer und Küchen ist nun die Warnmeldung zu hören, die den Frieden der noch jungen Bundesrepublik erschüttert. Wer verdächtige Pakete mit unbekanntem Absender bekommt, insbesondere solche in Rollenform, soll diese nicht öffnen und sich an die Polizei wenden, heißt es in der Warnung. Zu diesem Zeitpunkt ahnen die Bremer Ermittler noch nicht, dass bereits am Morgen in Eistrup eine ähnliche Bombe explodiert ist. Also zu dem Zeitpunkt wissen sie wirklich nur von den Bremer Nachrichten und kriegen diese beiden Explosionen nicht zusammen. Und vor allem wissen sie nicht, dass es noch eine dritte Bombe gibt.
Wer wird denn da auch die Post irgendwie? Ich meine, die tragen die ja mit sich rum.
Klar, die kriegen auch was von der Warnung mit, aber okay. Du hast recht, die hätte man eigentlich explizit auch warnen müssen und schon an den Poststellen sagen müssen, Achtung, wenn einer so ein Paket bei euch
haben
aufgibt.
Sie vielleicht auch.
Genau.
Ja, aber es kommt noch einer.
Ist noch eine Bombe unterwegs. Dafür müssen wir ein paar Stunden zurückspringen. Und zwar in die Kreisstadt Verden an der Aller. Die liegt genau zwischen Bremen und Eistrup. Hier betreibt Anton Höhing am Brunnenweg eine erfolgreiche Fabrik für Kraftfutter, in der rund 300 Menschen arbeiten. Höhing Futter ist zu diesem Zeitpunkt der größte Arbeitgeber der Region. Höhing ist ein energischer Mann, der am liebsten alle Entscheidungen selbst trifft. Er lebt mit seiner Frau und seinen 4 Töchtern in einem großen Anwesen an der Dekanei in Verden. An diesem Vormittag des 29. November 1951 sitzt der Firmenchef an seinem Schreibtisch und ist komplett in seine Arbeit vertieft. Unter der Post, die sich auf seinem Schreibtisch stapelt, sind zahlreiche Briefe und Warenproben von seinen Lieferanten. Höhing beachtet das röhrenförmige Schnellpaket, das an ihn persönlich adressiert ist, überhaupt nicht. Erst gegen 11.30 Uhr widmet sich der Firmeninhaber dem Päckchen und hat direkt ein komisches Gefühl. Von dem angeblichen Absender, einem Institut für Ernährungswissenschaften, hat er noch nie vorher gehört. Und auch die auffällige Aufmachung des Pakets und die zu stark betonten Hinweise machen ihn misstrauisch. Deshalb reißt Höing das Paket nicht direkt auf, sondern hebt den Deckel nur einen Spalt an, um hineinzuschauen. Dabei sieht der Unternehmer einen Draht, der vom Deckel in ein etwa 3 Zentimeter langes Röhrchen führt, das mit einer dunklen Masse gefüllt ist. Jetzt ist er sich sicher, dass hier etwas nicht stimmt. Von der ersten Explosion in Eistrup am Morgen hat der Unternehmer noch gar nichts mitbekommen. Er vermutet deshalb, dass das Paket vielleicht eine harmlose Stinkbombe enthält. Ich glaubte, man wolle mir einen Schabernack spielen, erklärt Höing später. Übrigens ein sehr schönes Wort, was ich generell wieder in den deutschen Schabernack. Sprachgebrauch einführen würde. Ja, Schabernack ist ein schönes Wort. Benutzt man viel zu selten. Also er denkt zu dem Zeitpunkt, macht sich ja irgendwie einen Spaß mit mir, aber trotzdem kommt ihm das komisch vor und deshalb informiert er die Polizei. Und die bringen das Paket dann vorsichtig in den Keller des nahegelegenen Polizeigebäudes und lassen es von 2 Experten untersuchen. Als die wenige Stunden später vor lauter Anspannung völlig durchgeschwitzt aus dem Keller kommen, ist klar, dass Anton Höing und seine Mitarbeiter nur knapp dem Tod entkommen sind. Untersuchungen der Bombe ergeben schließlich, dass eine defekte Batterie dazu geführt hat, dass es beim Anheben des Deckels nicht zur Explosion kam. Und genau das wird für die Ermittlungen in diesem Fall noch extrem wichtig werden. Kannst du dir vorstellen, warum?
Na, weil jetzt die Bauteile wahrscheinlich untersucht werden können und dann kann man vielleicht Rückschlüsse ziehen.
Genau. Also jetzt haben sie zum ersten Mal eine noch funktionierende Bombe, beziehungsweise jetzt entschärfte Bombe, aber wissen genau, wie derjenige das zusammengebaut hat.
Aber also, die haben jetzt eigentlich wirklich nur überlebt, weil das ein Defekt war. Also
genau.
Eigentlich wäre, wenn er da, auch wenn er nur so reingelinst hat,
genau,
eigentlich wäre es...
Die war so konstruiert, dass selbst wenn du den Deckel nur einen Spalt anhebst, dass dir dann das ganze Ding um die Ohren fliegt. Mhm. Also wirklich nur durch einen technischen Defekt ist halt verhindert worden, dass da Menschen oder weitere Menschen zu Tode gekommen sind.
Aber jetzt kann man sie untersuchen.
Ganz genau. Und ziemlich schnell finden die Ermittler durch diese Untersuchung heraus, dass der Bombenbauer ganz genau weiß, was er tut. Am Boden der Bombe befindet sich eine einfache Taschenlampenbatterie. Von den Polen der Batterie bildet ein dünner Draht einen Stromkreis, in dem 2 Sprengstoffkapseln verbaut sind, die hinter einer Gelatineschicht an der Pappwand des Paketes angebracht wurden. Durch ein Glasröhrchen in der Mitte durchlaufen 2 Schlaufen den Sprengstoff. Hebt man also den Paketdeckel an, berühren sich die Schlaufen, schließen den Stromkreis und führen so zur Explosion. Mittlerweile sind sich die Ermittler außerdem sicher, dass die Bomben aus Eistrup, Verden und Bremen alle vom selben Täter verschickt wurden. Was ja auch nahe liegt, weil es wäre ein sehr großer Zufall, wenn irgendwie am selben Tag 2 verschiedene Täter Briefbomben verschicken würden. Am 5. Dezember bildet die Polizei deshalb eine 60-köpfige Sonderkommission mit dem Namen S, also S für Sprengstoff. Zum allerersten Mal in der noch jungen Geschichte der Bundesrepublik arbeiten dabei Polizeibeamte aus Bremen und Niedersachsen, also aus unterschiedlichen Bundesländern, zusammen. Ein bis dahin einzigartiges Ereignis, wie später Historiker sagen.
Aber wie weit sind diese Orte auseinander?
Jeweils nur wenige Kilometer. Okay. Also es ist irgendwie 40 Kilometer.
Ja, okay. Also hat man jetzt schon irgendeine Idee zu dem Motiv?
Es gibt viele Spekulationen logischerweise. Ne? Du kannst dir vorstellen, sowas hat es vorher noch nie gegeben. Und diese Bombenanschläge sind natürlich eine Sensation. Vor allem die Presse spekuliert über ein politisches Motiv. Und auch die Polizei schließt das nicht aus. Einige vermuten, dass, Zitat, die alten Nazis hervorgekrochen sind, um die erst 2,5 Jahre vorher gegründete Bundesrepublik zu zerstören, was ja nicht völlig ausgeschlossen ist, weil das war ja zu dem Zeitpunkt noch nicht ganz so lange her. Aber auch der Klassenfeind aus der Ostzone oder Anarchisten werden in den ersten Tagen als mögliche Drahtzieher der Anschläge genannt. Der Fall ist mittlerweile Thema in ganz Deutschland und zieht Kreise bis in die Politik. Die damals mit der CDU und der FDP an der Bundesregierung beteiligte nationalkonservative deutsche Partei DP fordert für den Fall die Wiedereinführung der Todesstrafe, die in der Bundesrepublik erst kurz vorher abgeschafft wurde. Mehr als 700 Hinweise gehen in diesen ersten Tagen der Ermittlungen bei der Sonderkommission ein. Auch das gerade erst gegründete Bundeskriminalamt beteiligt sich. Und noch etwas ist neu. Zum ersten Mal nutzen die Ermittler die Presse bewusst als Kanal auf der Suche nach Hinweisen. Nationale und internationale Zeitungen verbreiten täglich den Stand der Ermittlungen und sogar in den Kinos wird in diesen Tagen vor jedem Hauptfilm ein 36-sekündiger Bericht über die Attentate gesendet. Weil damals hat ja noch nicht jeder einen Fernseher und da gab es halt sowas wie die Wochenschau im Kino, wo dann halt sozusagen Nachrichten im Kino präsentiert werden, kann man sich irgendwie heute auch nicht mehr so ganz vorstellen. Sind die
dafür da hingegangen?
Ne, die sind eh ins Kino gegangen und davor gab es dann, genau, vor dem Film gab es dann die Nachrichten der Woche sozusagen. Der Leiter der Sonderkommission S erinnert sich später, während dieser Zeit schlief ich oft in einem alten eisernen Feldbett neben dem Telefon. Meinen Mitarbeitern ging es nicht anders. Schnell finden die Beamten heraus, dass zwei der Pakete in einem Postamt in Bremen und ein weiteres in Verden aufgegeben wurden. Doch nicht nur an die Pakete erinnern sich die Postbeamten, auch an den Mann, der diese einen Tag vor den Anschlägen aufgegeben hat. Eine Zeugin erinnert sich, wie am späten Nachmittag des 28. November 1951 ein junger Mann das Postamt in Verden an der Aller betritt. Er trägt einen braunen Hut und einen bodenlangen Kamelhaarmantel, in dem seine schmale Gestalt fast verschwindet. Mit einem leichten, wiegenden Gang stolziert er an der Zeugin vorbei zum Schalter und gibt ein längliches Paket als Schnellpaket ab. Als die Frau später über die Paketbomben in der Zeitung liest, meldet sie ihre Beobachtung der Polizei und beschreibt den Mann wegen seiner eleganten Bewegung als Tango-Jüngling. Ein weiteres sehr schönes Wort.
Das wäre unbedingt in unseren Sprachgebrauch.
Ich wüsste, also wie stellt man sich einen Tango-Jüngling vor? So ein ganz schicken, ne?
Nee, ich hätte jetzt natürlich so ein Bild im Kopf, wenn ich mir so einen Tango-Tänzer vorstelle.
Ja, wahrscheinlich. So ein schmaler, ne?
Genau, und dadurch, dass der Tango ja, glaube ich, auch immer so ein bisschen hüpfend ist, oder?
Ja.
Das, denke ich mal, ist wahrscheinlich.
So ein wiegender Gang und irgendwie ja. So ein bisschen elegant. Ja, stimmt. Ich glaube, das trifft ganz gut zu. Auch ein Polizeibeamter aus Bremen erinnert sich an einen jungen Mann im Kamelhaarmantel, der dort im Postamt war, um zwei Ferngespräche nach Verden und Eistrup zu führen. Also ein zweites Mal, dass der Kamelhaarmantel auftaucht. Als die Ermittler herausfinden, dass die Telefonate einmal zur Marmeladenfabrik Göbber und einmal zur Futtermittelfabrik Höhing führen, sind sie sich sicher, dass der Mann im Kamelhaarmantel der Paketbomber sein muss. Sie fertigen einen Steckbrief mit einer Beschreibung des Verdächtigen an und drucken mehr als 10.000 Kopien davon, die an die Bevölkerung verteilt werden sollen. Auf Hinweise, die zur Ergreifung des Täters führen, wird eine Belohnung von 10.000 Mark ausgesetzt, damals eine unglaublich hohe Summe. Doch während die Sonderkommission eine der ersten Großfahndungen in der Geschichte der Polizei vorbereitet, machen sich auch einige Reporter der Bremer Nachrichten daran, den polizeilichen Ermittlungen eine weitere neue Wendung zu geben.
Wie viel Geld gibt es heutzutage für sowas?
Das kommt immer ein bisschen drauf an. Also ich habe jetzt neulich einen Fall gehabt, da war, oder recherchiert, der ist noch nicht veröffentlicht, da war die Summe bei Hinweisen 100.000 Euro. Oh. Und das ist eine der höchsten Summen, die jemals ausgelobt worden sind. Also okay. Es liegt meistens so im Bereich 10.000
Euro. Ja, weil ich wollte jetzt gerade sagen, das wären ja umgerechnet ungefähr 5.000 Euro. Das
würden ja, aber du musst ja Inflation, genau, du musst ja Inflation und so.
Echt ganz schön viel
Geld. Das ist wahnsinnig viel Geld, ja. Also gerade damals, Anfang der 50er, ist es wahnsinnig viel Geld.
So, aber die Presse, die ermitteln jetzt selber?
Ja, und ich kann es im Ansatz auch irgendwie nachvollziehen, weil die Bremer Nachrichten sind ja durch den tödlichen Anschlag auf ihren Chefredakteur Adolf Wolfert direkt von dem Verbrechen betroffen. Einige...
Na klar, da darf man natürlich...
Ja, also ich kann die Motivation dahinter nachvollziehen. Und einige Reporter der Zeitung sind jetzt so motiviert, dass sie sogar beginnen, selber Zeugen zu befragen. Das sollte man jetzt allerdings dann lieber doch nicht machen. Das ist schon Aufgabe der Ermittler. Aber, und das ist das Gute an dem Fall, einer der Journalisten ist gerade von einer Studienreise aus den USA zurückgekommen und bringt eine Idee mit, die er in einem amerikanischen Film gesehen hat. Durch die Abgleichung des beschriebenen Profils der Zeugen könne man ein Bild des Tatverdächtigen zeichnen lassen. Diese Methode, also das Phantombild, was wir heute alle kennen, ist damals in Deutschland noch völlig unbekannt. Dementsprechend skeptisch ist die Polizei. Ein von den Reportern selbst engagierter Karikaturist versucht dennoch, nach den Beschreibungen der Zeugen und nach den Angaben des Steckbriefes eine Zeichnung des Täters zu erstellen. Mit Kohle auf Papier entsteht das erste Phantombild der deutschen Kriminalgeschichte. Das werde ich euch auch mal auf die Verbrechen von dem Anseite bei Instagram und Facebook hochladen, damit ihr es euch selber anschauen könnt. Und ich spoilere jetzt nicht so viel, wenn ich sage, dass dieses Phantombild sehr, sehr zutreffend ist. Die Ermittler der Sonderkommission sind schließlich doch überzeugt und bitten die Reporter deshalb, mit der Veröffentlichung des Bildes bis zum Start der geplanten Großfahndung zu warten. Am Mittwoch, den 5. Dezember 1951, also rund eine Woche nach den Bombenanschlägen, ist es soweit. Am Nachmittag gegen 17 Uhr beginnt die Großfahndung nach dem Tango-Jüngling im Kamelhaarmantel, bei der auch die 10.000 Steckbriefe mit der Beschreibung des Mannes verteilt werden. Alle Polizeidienststellen im Bundesgebiet, aber auch die Polizeibehörden der gerade gegründeten DDR und auch die Kollegen im europäischen Ausland fahnden nach dem Verdächtigen. Für die Fahndung werden sogar die Grenzen der Bundesrepublik geschlossen. Alle suchen nach dem mutmaßlichen Paketbomber, über den es im Steckbrief heißt: Mann Mitte 20, der circa 1,78 Meter groß ist, was ich übrigens eine sehr präzise Angabe finde, circa 1,78 Meter, und ein blasses, schmales, mädchenhaft hübsches Gesicht hat. Einen Tag später, also am 6. Dezember, drucken die Bremer Nachrichten und einige andere regionale Blätter das Phantombild des Verdächtigen ab, von dem ich eben gesprochen habe. Es zeigt das schmale Profil und die feinen Gesichtszüge des Tatverdächtigen, der einen dunklen Hut und die schwarzen Haare nach hinten gekämmt trägt. Und tatsächlich gehen in den nächsten Tagen überall im Bundesgebiet hunderte von Hinweisen bei den Polizeidienststellen ein. In der Schweiz werden sogar zwei Männer festgenommen. Doch all diese Spuren verlaufen schnell im Sand. Es ist schließlich ein Anruf, der die Kriminalbeamten auf die richtige Spur bringt. Als der Chefredakteur der Nienburger Heimatzeitung Die Harke an diesem Donnerstag das Phantombild in den Bremer Nachrichten sieht, greift er sofort zum Telefon. Er erkennt den Mann, der sich vor einiger Zeit bei seiner Zeitung als Journalist beworben hatte. "Das kann nur Hallasch sein", erklärt der Chefredakteur den Polizisten. "Holt den Kerl ab."
Also erstmal finde ich es ja doch ein bisschen beeindruckend oder schön, dass die Zusammenarbeit zwischen Presse und Polizei da ja doch sehr symbiotisch verläuft.
Ja.
Also die tauschen sich da ja tatsächlich mehr so aus und...
Ja, ist auch, also wenn du jetzt so eine Großfahndung planst, ist es ja auch gut, sich genau zu überlegen, wann du mit was an die Öffentlichkeit gehst. Und deswegen ist es ja gut, dass die Presse sich auch dran gehalten hat, als die Polizei gesagt hat, bitte könnt ihr das Bild noch mal ein bisschen zurückhalten.
Gut, die Bundesrepublik gab es 2 Jahre, ne? Da war ja wirklich dann noch alles relativ, ja, alle waren zufrieden.
Ja, das weiß ich jetzt nicht, ob alle nach dem Krieg direkt so super zufrieden waren, aber es waren natürlich ganz andere Zeiten, klar.
Ich finde das halt einfach irgendwie, das klingt alles so einfach.
Ja.
So, aber wer ist jetzt Hallasch?
Ja, der damals 22-jährige Erich Cedric von Hallasch ist in seiner Heimat der kleinen Stadt Nienburg bekannt wie ein bunter Hund. Auch das ist wieder so ein schöner alter Begriff. Er wird am 29. November 1929 in Düsseldorf als zweites Kind von Elisabeth Wenkelwitz geboren, einer Geborenen von Hallasch. Elisabeth führt damals eine heimliche Ehe mit dem Zahnarzt Kurt Wenkelwitz aus dem Städtchen Schwedt an der Oder, das damals in Mecklenburg-Vorpommern liegt. Doch der Zahnarzt fechtet die Vaterschaft für Erich vor Gericht erfolgreich an. Wer der wirkliche Vater des Jungen ist, wird nie geklärt. Also wir können davon ausgehen, dass der Zahnarzt es nicht ist, weil er ist ja damit durchgekommen, die Vaterschaft anzufechten. Erich ist gerade erst 2 Monate alt. Da gibt ihn seine Mutter weg. Er kommt zu Pflegeeltern nach Drakenburg in der Nähe von Nienburg, bei denen auch schon seine 3 Jahre ältere Schwester lebt. Hier wächst Erich als Pflegekind in einfachen Verhältnissen auf. Sein Pflegevater arbeitet als Sprengmeister. Die Familie wohnt am Rand des Ortes in einer kleinen Baracke, gerade 7x10 Meter groß. Dort gibt es 3 Zimmer, eine kleine Küche und kein fließendes Wasser. Schon als Kind macht es Erich seinen Eltern nicht leicht. Er streitet viel mit ihnen und mit seiner Schwester und fühlt sich schnell ungerecht behandelt. Auch wenn Erich in finanziell eher bescheidenen Verhältnissen aufwächst, gilt der schmale Junge mit den dunklen Haaren und dem wiegenden Gang in seiner Heimat bald als Angeber, der gerne im Mittelpunkt steht. Als er 20 Jahre alt wird, nimmt er wahrscheinlich auch deshalb wieder den Mädchennamen seiner Mutter von Hallasch an. Der Name gehört zu einem uralten ungarischen Adelsgeschlecht, aus dem seine leibliche Mutter stammt, und das klingt halt so nach großer, weiter Welt. Das passt zu Erich, der sich selbst auch zu höherem berufen fühlt. Nach Ende des Zweiten Weltkrieges bekommt er als 16-Jähriger die Chance, als Gehilfe eines US-Offiziers in Frankfurt zu arbeiten und ist sofort fasziniert von den USA. Obwohl er das Land nie besucht, wird er nach seiner Rückkehr nach Drakenburg als glühender Fan der Vereinigten Staaten bekannt. Sogar einen amerikanischen Kulturverein will er in Nienburg gründen. Nachts beschmiert er die Nienburger Bürgersteige mit dem Satz: Besucht die USA. Ist geil, oder? Also war noch nie da, aber will halt ein bisschen Werbung machen.
Ja, genau. Aber was ist das denn auch für ein Unsinn?
Ja, ich glaube, damals war das ja schon so, dass USA so das ganz Tolle war, ne? So alles, naja, was daherkam, die Musik, die Jeans, Kaugummi und so.
Die waren das war gerade für die zu der Zeit auch relativ präsent.
Ja, ja, natürlich, ne? Klar.
Das kommt ja auch noch mit dazu.
Aber also da gab es, glaube ich, schon einige, die sich auch so in diesem Style damals gekleidet haben, ne? So rockmäßig, Rock'n'Roll-mäßig, ja, und so.
Der American Dream und
so. Genau, der American Dream. Aber in Nienburg kommt er damit jetzt nicht so richtig gut an. Die Leute fangen an, den schmächtigen Jungen zu belächeln. Sie nennen ihn den USA-Professor oder den Grafen. Ein Bekannter erinnert sich später: Wir haben immer gesagt, der spinnt ein bisschen. Mit seinem Interesse an der amerikanischen Kultur kommt bei Erich auch seine Vorliebe für extravagante Mode. So trägt er gern einen braunen Hut und einen teuren, bodenlangen Kamelhaarmantel. Man findet Erich von Hallasch oft im Eiscafé Perdoni in der Fußgängerzone von Nienburg. Hier erzählt er seine Geschichten und prahlt damit, sich bald als Journalist einen Namen zu machen. Ist halt witzig, weil diese Art von Medienleuten gibt es einfach heute noch, die den ganzen Tag im Café sitzen und sagen, dass jetzt hier
bald ganz gut.
Ja. Genau.
Ah, ich muss wieder eine Podcast-Folge.
Ja, ich hab wieder ein ganz großes Projekt, aber ich darf nicht drüber reden. Aber ich muss im Café sitzen und recherchieren.
Sorry. Ich muss mich konzentrieren. Ruhe jetzt.
Genau. Eigentlich bin ich auch ein Tango-Jüngling. Hm. Jetzt haben wir es.
Jetzt haben wir es raus. Wo ist der Kamelhaarmantel?
Da habe ich nur irgendwo im Schrank. Also, ne, er erzählte allen, dass er bald eine ganz große Karriere im Journalismus anstrebt, dass er bereits von allen lokalen Zeitungen abgelehnt wurde. Das erwähnt Erich nicht. Ihm reicht das, was er hat, nicht aus. Nachdem er auch aus seiner Lehre als technischer Zeichner rausfliegt, weil er immer wieder kleinere Geldbeträge aus dem Tresor klaut, damit hat er wahrscheinlich seinen Kamelhaarmantel finanziert, lebt er von Gelegenheitsjobs, Arbeitslosengeld und kleineren Betrügereien. So verpachtet Erich zum Beispiel Land, das ihm gar nicht gehört, oder baut Motoren aus Landwirtschaftsmaschinen aus und verkauft sie weiter. Mit all diesen Dingen finanziert sich Hallasch seine Vorliebe für Mode und Luxus. Obwohl Erich von Hallasch zu diesem Zeitpunkt mehrfach vorbestraft ist, nimmt ihn eigentlich keiner ernst. Er gilt als Schwätzer, aber nicht als gefährlich. Nur die 19-jährige Kellnerin Rita hört Erich gern zu. Sie ist fasziniert von seinen Geschichten. Die beiden werden im Sommer 1951 ein Paar. Und Rita ist es auch, die noch an Erichs Unschuld glaubt, als der nach der Großfahndung am 7. Dezember 1951 zur Vernehmung auf das Polizeirevier von Verden gebracht wird. Die Ähnlichkeit mit der Beschreibung und dem Phantombild ist verblüffend und die Beamten sind sich sicher, den richtigen Mann gefunden zu haben. Also wie gesagt, ich poste das Phantombild und auch mal ein Bild von dem Hallasch nebeneinander. Es sieht sich wirklich sehr, sehr, sehr ähnlich. Doch bei der Gegenüberstellung mit den Zeugen aus dem Postamt kann Erich nicht zweifelsfrei als der gesuchte Tango-Jüngling identifiziert werden. Und auch der 22-Jährige selbst beteuert seine Unschuld. Als seine Freundin Rita ihm schließlich ein Alibi verschafft und erklärt, er sei während der Bombenanschläge die ganze Zeit bei ihr gewesen, müssen die Kriminalbeamten den jungen Mann gehen lassen. Doch auch ohne Erichs Geständnis haben die Kriminalbeamten bald alles, um ihn als Täter zu überführen. Hast du eine Ahnung, wie sie das hinbekommen haben? Also, er hat ein Alibi, er bestreitet alles ab.
Also, nein, ich habe keine Ahnung. Aber wie kann sie ihm denn ein Alibi geben? Weil natürlich war er während der Bombenanschläge nicht da oder irgendwo anders. Er hat ja vor Post aufgegeben.
Ja, also nicht nur während der Bombenanschläge, sondern auch als er aufgegeben wurde. Genau, als die Pakete aufgegeben wurden. Verstanden. Also die hat gesagt, der war die ganze Zeit bei mir. Der gute Erich, der kann es nicht gewesen sein.
Ja, und womit konnten sie ihm das jetzt nachweisen?
mit seiner Schreibmaschine oder mit einer Schreibmaschine besser gesagt bei der Durchsuchung von Hallers Zimmer in Drakenburg sichert die Polizei ein Schriftstück, das entscheidend ist für die weiteren Ermittlungen. Das Manuskript mit dem Titel Bremer Torfköppe hatte Erich kurz vorher geschrieben und als Bewerbung an den Spiegel geschickt. Weil, du erinnerst dich, er ist ein sehr talentierter Journalist und wenn ihn die Lokalzeitung schon nicht nimmt, dann bewirbt er sich halt beim Spiegel.
Was für Höheres bestimmt.
Ja, die Spiegel-Redaktion sieht das allerdings anders und schickt ihm den Artikel zurück. Und genau dieses unveröffentlichte Manuskript in Hallers Zimmer wird jetzt zur heißen Spur. Als die Ermittler die einzelnen Buchstaben des Skriptes mit der Aufschrift auf der dritten, also der nicht explodierten Paketbombe abgleichen, gibt es keinen Zweifel. Der Buchstabe R weist einen kleinen, aber erkennbaren Druckfehler auf. Beides wurde also mit derselben Schreibmaschine getippt. Diese Schreibmaschine finden die Ermittler allerdings zunächst nicht, bis sich plötzlich ein Schirmhändler namens Sander aus Nienburg bei der Polizei meldet. Dessen Sohn Eberhard ist ein Bekannter von Erich von Hallasch. Die beiden erzählen den Beamten, dass Hallasch zu ihnen ins Büro gekommen sei und sie gefragt habe, ob er kurz mal eben ihre Schreibmaschine benutzen könne. Er habe an diesem Tag eine Aktentasche dabei gehabt und Adressen getippt, erzählt Eberhard Sander den Polizisten. Als sie ihn fragen, wann genau das war, erklärt ihnen Sander 3 Tage vor den Anschlägen. Ein Gutachter der Polizei widmet sich nun der Urania-Schreibmaschine aus dem Schirmgeschäft Sander. Mit einer Lupe vergleicht er das Manuskript von Hallasch, die Adresse auf der Paketbombe und eine Schriftprobe der Urania. Nach wenigen Minuten ist der Gutachter sich sicher, er ist es. Die Adresse auf dem Paket wurde mit der Urania-Schreibmaschine aus dem Schirmgeschäft Sander getippt. Das ist das fehlende Puzzlestück. Noch am selben Tag, am 10. Dezember, erlässt das Amtsgericht Verden den Haftbefehl gegen Erich von Hallasch. Am nächsten Tag sitzt der 22-Jährige in einem kleinen Vernehmungsraum in Zimmer 350 des Bremer Polizeihauses. Von Hallasch wirkt selbstbewusst, scheint sich in Sicherheit zu wiegen. Auch diesmal ist seine Freundin Rita mitgekommen, um ihren Erich zu unterstützen. Er streitet einfach alles ab. Für die Ermittler ist es ein Problem. Ohne ein Geständnis reichen die Indizien nicht für eine Verurteilung. Also versuchen sie es am Morgen des 12. Dezember mit einem Trick. Sie holen die Urania-Schreibmaschine aus dem Schirmladen und stellen sie direkt vor Erich auf den Tisch. Der wird plötzlich ganz still und blass. Ungefähr zur selben Zeit ändert Erichs Freundin Rita im Nebenzimmer plötzlich ihre Aussage. Auf einmal erzählt sie, sie sei zum Zeitpunkt, als die Bombenpakete bei der Post aufgegeben wurden, doch nicht mit ihrem Erich zusammen gewesen. Damit bricht das Alibi des Tango-Jünglings in sich zusammen. Um kurz vor 3 Uhr in dieser Nacht will Erich von Hallasch plötzlich seine Freundin sprechen. Bevor Rita eintritt, fragt einer der Kommissare den 22-Jährigen, wollen Sie es ihr sagen oder soll ich es ihr sagen? Jetzt ist der Widerstand des Tango-Jünglings gebrochen. Erich von Hallasch gesteht, dass er allein hinter den Briefbomben steckt. Wie man mit Sprengstoff umgeht, hat er sich von seinem Pflegevater abgeschaut, der ja als Sprengmeister gearbeitet hat. Bei einem Bekannten seines Vaters kauft er sich dann unter einem Vorwand den Sprengstoff und die Drähte für die Bomben. Die Batterien und Glasröhrchen besorgt er sich ganz legal aus einer Nienburger Drogerie.
Aber warum?
Ja, und das ist das eigentlich Verblüffende an dem Fall, auch für die Ermittler. Die waren zuerst von einem persönlichen Motiv ausgegangen für die Bombenanschläge, denn die Bomben sind genau an Erich von Hallasch 22. Geburtstag explodiert, beziehungsweise sollten an dem Tag explodieren. Also es klingt ja schon ein bisschen so, als ob er da irgendwie
Plan
was Persönliches irgendwie inszenieren wollte. Doch Erich von Hallasch erklärt, er habe mit den Bomben Geld erpressen wollen. Deshalb habe er sich bewusst reiche Geschäftsleute wie den Futtermittelfabrikanten Anton Höhing oder den Chef der Marmeladenfabrik Göbber als Opfer ausgesucht. Deren Angehörige wollte er nach den ersten tödlichen Explosionen erpressen. Entweder sie zahlen ihm jeweils 5000 Mark oder er jagt auch sie in die Luft.
Ist der dumm? Was ist das denn für eine Logik?
Ist gar keine Logik.
Hä?
Er hätte jetzt auch erstmal mit den Bomben drohen können, bevor er direkt eine schickt.
Ja, oder also ich möchte jetzt nicht den Eindruck erwecken, ich würde mich freuen, er jetzt richtig gemacht oder vernünftig gemacht, aber oder meinetwegen, es wäre halt in der Poststelle hochgegangen und dann hätte er gesagt, so und als nächstes ist die Geschäftsleitung dran. So, das kann ich, hätte ich auch nachvollziehen.
Ja, man hätte ja auch, keine Ahnung, so eine Bombe vor einer Poststelle postieren.
Stimmt, voll. Man hätte vielleicht auch
während die Poststelle zu ist,
genau, einen Mensch töten müssen, genau, sondern einfach nur erstmal einen Schaden,
ja,
einen Sachschaden verursachen. Okay, also aus meiner Sicht ist er einfach gestört. Also dann war die Margret Grüneklee wirklich einfach nur, ist der das Picky vielleicht einfach nur runtergefallen oder sowas?
Ja, also man weiß nicht ganz genau, warum dieses Paket bei ihr schon explodiert ist, weil sie hat es definitiv nicht aufgemacht. Aber vielleicht hat der von Hallerstein irgendeinen Fehler bei der Konstruktion der Bombe gemacht und durch die Erschütterung sind irgendwie die Drähte zusammengekommen. Also,
vielleicht ist sie einfach runtergefallen.
Ja, also lässt sich halt im Nachhinein nicht mehr ganz rekonstruieren, was da genau passiert ist. Aber die sollte es nicht treffen. Aber eigentlich alle Opfer hatten jetzt keinen persönlichen Bezug zu ihm, außer einer, und das ist Adolf Wohlfahrt, also der Chefredakteur der Bremer Nachrichten. Denn bei dieser Zeitung hat sich der Tango-Jüngling auch als Journalist beworben und ist dort wie bei allen anderen Zeitungen abgelehnt worden. Und der passt ja auch nicht so ganz in die Reihe.
Ich finde auch, es waren ja zwei Lebensmittel oder
der Unternehmer auf jeden Fall. Futtermittel und Marmelade.
Genau, aber es ging um Lebensmittel.
Futtermittel ist für Tiere. Ja, genau. Ja,
okay.
Also zwei wohlhabende Unternehmer. Waren,
kann ja sein, ne? dass er schon vorhatte, sich zu rächen und sich dann einfach dachte, die anderen beiden müssen dann so weit entfernt sein, dass es nicht auffällt, dass der eine dann vielleicht doch nur Rache war.
Das stimmt. Also der passt jedenfalls nicht so ganz in die Reihe, der Chefredakteur, weil auch wenn er sicherlich ganz gutes Geld verdient hat damals als Chefredakteur einer Zeitung, ist er ja nicht annähernd so reich wie diese beiden Unternehmer. Also da spricht ja schon was dafür, dass er sich den ausgesucht hat, weil er ihn als Journalist nicht haben wollte. Aber er hat auf jeden Fall zumindest einen Plan, was er mit dem erpressten Geld machen will, nämlich seine Freundin Rita beeindrucken. Der hatte er nämlich großspurig versprochen, bis Weihnachten ein eigenes Geschäft zu eröffnen und ihr dann einen Heiratsantrag zu machen. Und für dieses Geschäft, einen Schallplattenverleih in Nienburg, brauchte er das Lösegeld als Startkapital. So erzählt er das in den Vernehmungen. Und damit ist eigentlich klar, der mysteriöse Bombenattentäter, der die Bundesrepublik 2 Wochen lang in Atem gehalten hat, hat aus reiner Habgier gehandelt. Und das widerspricht eigentlich so allen vorherigen Spekulationen, was dahinter stecken könnte. Natürlich stürzt sich die Presse auf den Fall und von Hallasch, der inzwischen im Gefängnis in Verden in U-Haft sitzt, genießt die Aufmerksamkeit. Er lässt sich sogar für einen Bericht mit seinem Anwalt im Gefängnis für die Wochenschau filmen. Also habe ich ja gerade schon erklärt, das war damals halt so dieses Kino-News-Format, ne, was dann in den Kinos gezeigt wurde. Und lässt sich da vor der Kamera interviewen, trägt natürlich wie immer einen Schal, ganz elegant, und auch seinen Kamelhaarmantel. In dem Interview beschreibt der 22-Jährige sich selbst als Stiefkind des Lebens. Das Interview wird landesweit in den Kinos ausgestrahlt und bald kennt jeder das wahre Gesicht des Tango-Jünglings.
Gut, die Diskussion hatten wir schon öfter. Ich verstehe nicht, warum man dem dann überhaupt eine Plattform gibt.
Es spricht ja auch einiges dafür, dass er das gar nicht so blöd findet, ne? Weil jetzt ist er endlich Fame. Er wollte immer berühmt sein und ganz was Dolles auf die Beine stellen. Hat er jetzt gemacht, aber halt im negativen Sinne. Also,
absolut. Jetzt bin ich auf den Prozess gespannt.
Ja, der startet am 25. April 1952, einem milden, sonnigen Freitagmorgen. Hunderte Journalisten und Schaulustige warten bereits gespannt vor dem Landgericht in Verden. Der Verhandlungssaal ist bis auf den letzten Platz gefüllt. Radio Bremen überträgt sogar live aus dem Gericht. Also das war damals noch nicht verboten. Heute könntest du das nicht mehr machen. In den USA ist es ja üblich, dass so Gerichtsprozesse live übertragen werden. In Deutschland geht das nicht. Auch vor dem Schwurgericht zeigt Erich von Hallasch sich gut gekleidet und mit sorgfältig zurückgekämmten Haaren. In insgesamt 4 Prozesstagen werden alle grausamen Details der Explosionen, die Margret Grüneklee und Adolf Wohlfahrt getötet haben, ausgebreitet. Der Angeklagte verzieht dabei keine Miene. Dazu passt auch sein psychiatrisches Gutachten, in dem es heißt, für Hallasch existiert nur seine Welt. Er täuscht nicht nur andere, er täuscht vermutlich auch sich selbst. Der Gutachter attestiert von Hallasch eine psychopathische Veranlagung und eine Persönlichkeitsstörung, die ihn möglicherweise sogar schuldunfähig machen könnte. Das Urteil gegen den Tango-Jüngling fällt dann am 29. April 1952. Der Saal ist bis auf den letzten Platz belegt und selbst vor dem Gerichtsgebäude drängen sich die Menschen, um die Verkündung des Urteils nicht zu verpassen. Als sich die großen Türen an der Stirnseite des Gerichtssaals öffnen, unterbricht sogar Radio Bremen im ganzen Land sein laufendes Radioprogramm. In allen Wohnzimmern und Küchen der Bundesrepublik wird der Beschluss des Gerichts übertragen. Das Urteil ist eindeutig. Erich Cedric von Hallasch wird zu lebenslangem Zuchthaus verurteilt. Und ja, das hieß damals wirklich noch so. Laut dem Gericht ist er ein, Zitat, gemeiner Verbrecher, der, solange er lebt, aus der Gesellschaft ausgeschlossen werden muss. Scheinbar völlig unberührt nimmt von Hallasch das Urteil hin. Sein Anwalt legt später Revision dagegen ein und versucht, seinen Mandanten als schuldunfähig erklären zu lassen. Doch die Revision wird verworfen. Eberhard Sander, der Sohn des Schirmhändlers, der damals den entscheidenden Hinweis auf die Schreibmaschine des Tango-Jünglings gegeben hat, bekommt 3000 Mark von der Belohnung. Also nicht die komplette Belohnung, aber immerhin einen Teil. Mehr als 50 Jahre lang behält er die Urania-Schreibmaschine als Andenken. Heute steht sie im Polizeimuseum Nienburg. Also falls ihr aus der Nähe kommt, geht mal gerne ins Polizeimuseum und schickt mal ein Bild rüber. Würde mich mal interessieren, wie das da in dem Museum aussieht. Zum 65. Jahrestag des Anschlages wird am ehemaligen Postamt von Eistrup, das heute ein Wohnhaus ist, eine Gedenktafel enthüllt. Mit dabei ist auch der Neffe der 1951 durch den Anschlag gestorbenen Margret Grüneklee.
Und wie geht's jetzt mit dem Erich weiter?
Ja, der Erich verbringt die nächsten Jahrzehnte im Knast. Erst in der JVA Hameln, dann in Celle und zuletzt in Hannover. Besuch bekommt er in all dieser Zeit nur von einer Person, seiner Pflegemutter. Sein Vater ist bereits verstorben und auch seine Freundin Rita hat sich von ihm abgewandt. Gut, Rita, hast du gut gemacht. Genau das Richtige. Auch unter den Häftlingen fällt von Hallasch auf. Er gilt als eingebildeter Sonderling. So beschreibt es auch ein Sternjournalist, der Erich von Hallasch 18 Jahre nach seiner Verurteilung im Gefängnis interviewt und später über die Begegnung erzählt, er wirkte wie ein Schauspieler in Gefängniskleidung. Also der passte da irgendwie einfach nicht rein und ja, es wirkte so, als hätte er den Gefangenen gespielt. Aktuelle Fotos von sich will der Tango-Jüngling bei dem Interview 1970 zwar nicht mehr machen, von seinen Taten erzählt er aber immer noch gerne. Auf die Frage, ob es ihm leid tut, erklärt er in dem Interview, nur um das unschuldige Mädchen, das durch einen unglücklichen Zufall ums Leben kam, das wollte ich nicht. Niemals hätte ich gegen Frauen oder Kinder meine Hand erhoben. Ihr Tod belastet mich am meisten. Ich möchte kurz an der Stelle einwerfen, dass ja bei den Bremer Nachrichten auch fast eine unschuldige Frau, also aus seiner Sicht unschuldige Frau, getötet worden wäre, nämlich die Sekretärin.
Also es wurden ja trotzdem auch wahnsinnig viele andere Leute verletzt.
Ja, also es ist ja einfach völliger Bullshit, weil er wusste ja überhaupt nicht, wer die Pakete aufmacht. Also das ist halt so, ne? Aber er sagt so, das unschuldige Mädchen und die tut ihm so leid. Aber den Namen des unschuldigen Mädchens, also Margret Grüneklee, den weiß er leider nicht mehr. Also so sehr tut es ihm dann leid. Gut. Im Januar 1974 wird Erich von Hallasch dann ein gutartiger Tumor aus dem Gehirn operiert. Ein Dreivierteljahr später, am 29. September 1974, wird der mittlerweile 44-Jährige vom damaligen niedersächsischen Ministerpräsidenten begnadigt. Also da war er auch schon mehr als 20 Jahre im Knast damals. Hallasch wird aus dem Gefängnis entlassen, ändert seinen Namen und taucht in der Großstadt Hannover unter. Er macht eine Ausbildung zum Bürokaufmann, lernt eine reiche Witwe kennen und heiratet sie. Die beiden ziehen in eine der feinsten Gegenden von Hannover. Kein Nachbar in dem Villenviertel weiß von der Vergangenheit des Herrn, der immer fein gekleidet ist und eine Limousine fährt. Damit hat Erich von Hallasch es am Ende doch noch in die Kreise geschafft, zu denen er aus seiner Sicht immer schon gehört hat. Zumindest 2014 hat der ehemalige Tango-Jüngling noch gelebt. Heute wäre er, wenn er noch leben würde, was ich nicht weiß, 95 Jahre alt.
Ja, schön für ihn. Ja, was für ein Affe.
Ja.
Wieso wurde der begnadigt?
Das habe ich nicht rausfinden können, warum er begnadigt worden ist. Also er hätte ja wahrscheinlich irgendwann auch bei einer lebenslangen Haftstrafe einen Antrag auf Entlassung stellen können. Ich weiß nicht, ob das damals so war, dass die Ministerpräsidenten darüber entschieden haben. Heute wäre es ja nicht so. Aber damals hat wohl der Ministerpräsident gedacht, so reicht jetzt auch. Wahrscheinlich war er dann nachweislich nicht mehr gefährlich, weil er dann vielleicht irgendwann auf den Trichter gekommen ist, dass es keine schlaue Idee ist, irgendwie Sachen in die Luft zu sprengen und Menschen zu töten, um irgendwen zu erpressen.
Hm.
Sympathischer Typ, oder?
Super sympathisch. Ich glaube schon, also ich glaube, der konnte sich halt verkaufen.
Ja. Ja.
Weil das stimmt. Am Ende hat er dann ja sich dann doch noch in höhere Kreise begeben. Das würde er nicht schaffen, wenn er jetzt irgendwie
so,
wenn er die Art, wie er sich halt so eigentlich ja gegeben hat, dieses Überhebliche, das hätte er dann ja, glaube ich, nicht. Ja, wobei.
Ja, auf der anderen Seite, wenn jemand seine Strafe abgesessen hat und für seine Schuld gebüßt hat, dann muss er auch die Chance kriegen, ein neues Leben anzufangen. Ob ja. ich das jetzt persönlich gut finde oder nicht, aber so ist ja nun mal das System.
Ich bin vom Grundsatz auch eigentlich bei dir, aber ich bin mir bei dem jetzt nicht so sicher, weil er halt begnadigt wurde und keiner weiß warum. Und lebenslang ist für mich ja eigentlich lebenslang. Also da gab es dann die...
Nein, natürlich, also lebenslang heißt ja nicht lebenslang. Lebenslang heißt ja, dass die Strafe unbestimmt ist erstmal. Aber es heißt ja nicht, dass du bis an dein Lebensende im Knast bist. Das gibt's ja in Deutschland gar nicht, glücklicherweise. Ja,
aber nee, das verstehe ich nicht. Weil man sagt doch, die Allgemeinheit muss vor so jemandem geschützt werden.
Ne, das sind ja zwei verschiedene Sachen.
Wie heißt nochmal das?
Du meinst Sicherungsverwahrung.
Genau, das Wort meine ich, weil ich vertue mich immer und dann wird sagen wieder, nein, das heißt nicht so. Und ich kann mir solche Wörter mal nicht merken. Das gab es damals noch nicht, ne?
Das weiß ich nicht, ob es das Instrument in der Form damals schon gab, aber das sind genau, wie du schon sagst, sind ja zwei unterschiedliche Sachen. Also einmal ist ja die juristische Strafe, die du dann in einer Justizvollzugsanstalt verbringst und die halt irgendwann endet, weil in Deutschland eben keine unendlichen Strafen vorgesehen sind. Und dann kann es aber eben sein, dass ein Gericht sagt, dass du so gefährlich für die Allgemeinheit bist, nach wie vor.
Aber das hieß doch psychopathische Züge.
Ja, gut, aber die sind ja dann scheinbar nicht so stark.
Und wer kann sie mit dem Tumor wegoperieren?
Nee, die waren offenbar nicht so stark, dass er handlungseingeschränkt war, weil sonst hätte das Gericht ihn ja als schuldunfähig oder zumindest eingeschränkt schuldfähig verurteilen müssen und dann wäre er ja wahrscheinlich nicht ins Gefängnis, sondern in die Forensik gekommen. Und da kann es dann durchaus sein, dass du bis an dein Lebensende da versauerst, weil die Gutachter sagen, du bist noch gefährlich. Ich meine, das wird natürlich auch bei einem Antrag auf vorzeitige Haftentlassung geprüft, ob du noch gefährlich bist, aber er wäre halt nicht freigekommen, wenn man nicht zu dem Ergebnis gekommen wäre, dass er eben nicht mehr gefährlich ist. Und es ist ja seitdem auch nichts mehr passiert. Also er hat sich ja nichts mehr zu Schulden kommen lassen.
Nicht, dass wir wüssten.
Ja,
aber für mich ist halt, ich glaube, genau da liegt für mich so ein bisschen mein Ärger, dass ich bin grundsätzlich auch jemand, der sagt, wenn jemand seine Schuld verbüßt hat, dann hat er das Recht auf Vergessen. Auf der anderen Seite ist halt so, ja, die Opfer sind alle tot und er macht sich jetzt ein schönes Leben. Das hat er jetzt nicht dadurch erreicht.
Ja.
Also die Witwe hat er jetzt ja nicht dadurch kennengelernt, dass er diese Bomben da verschickt hat. Aber ich finde das irgendwie...
Ja, das Ding ist, weißt du, wenn du diesen Gedanken zu Ende denkst, dass du sagst, du willst halt den Tod eines Menschen mit dem Tod eines anderen Menschen vergelten, dann bist du ja bei der Todesstrafe.
Nein, und das sage ich auch nicht. Also mir geht es nicht darum, dass ich jetzt sage, Gleiches mit Gleichem vergelten. Ich gönne ihm gerade nicht, dass er da seine Strafe abgesessen hat, schön in den Medien, hat sich's gut gehen lassen und jetzt ist er irgendwie Rich Kids auf Beverly Hills.
Auf Hannover.
Das ist eine kleine Einschränkung. I don't care, aber das gefällt mir nicht. Punkt.
Ja,
es geht nicht darum, dass ich jetzt sage, sondern ich sage nicht, der muss sterben oder er soll das Gleiche durchmachen, aber dann soll er doch den Rest seines Lebens im Knast bleiben. Oder halt in Sicherungsverwahrung, wenn es das schon gegeben hätte. Jetzt google ich das.
Jetzt google das. Hier googelt der Ralf noch selbst. Ja, finde ich schwierig, weil dann ist die Frage, wo ziehst du da die Grenze? Und dann wären die Gefängnisse sehr schnell sehr voll. Aber natürlich kannst du den Tod eines Menschen nicht durch eine Strafe von x Jahren aufwiegen. So, was hast du rausgefunden über die Sicherungsverwahrung?
24. November 1933.
Ah, okay. Ja, dann sind das wahrscheinlich...
Zu Beginn der NS-Zeit als Bestandteil der Maßregeln der Besserung und Sicherung durch das Gesetz gegen gefährliche Gewohnheitsverbrechen. Also gab es die schon. Weil das finde ich dann... Aber gut, er wurde begnadigt, aus welchen Gründen noch immer.
Aber Sicherungsverwahrung wird ja wirklich auch nur bei Leuten verhängt, wo man davon ausgeht, dass die wieder so handeln würden oder dass die nach wie vor gefährlich sind. Und bei ihm war es ja schon eine sehr strange Geschichte, wie er da auf die Idee mit diesen Bomben, also der ganze Gedankengang ist ja komplett unlogisch einfach.
Ja, aber genau das ist das, was ich gefährlich finde.
Ach so, mal.
Unberechenbar. Also ich will dem nicht unterstellen, dass der jetzt potenziell rausgeht und hat er ja nun auch nicht. Zumindest ist er ja nicht wieder in Erscheinung getreten. Ich meine, ein Psychologe hat ja oder er wurde ja begutachtet, die haben gesagt, psychopathische Züge, das gilt, ist für mich gefährlich. So, und wenn die ihn so einschätzen, dann finde ich, ist das ja, ob er dann dadurch jetzt schuldfähig wäre oder nicht, aber die haben gesagt, er ist schuldfähig, hat aber solche Züge, heißt, ist ja eigentlich dann doch eher grenzwertig, weil er ist sich ja voll darüber im Klaren, was er gemacht hat.
Genau, und das wärst du halt, wenn du eine psychopathische Persönlichkeitsstörung hattest, wäre das halt die Frage, ob du handlungs- und steuerungsfähig bist, also ob du wirklich weißt, was du in dem Moment machst oder ob du irgendeine andere psychische Erkrankung hast. Darum geht es ja eben oft bei diesen Gutachten. Aber ich vermute ehrlich gesagt mal, psychopathische Züge, also wirklich nur Züge, haben viele Menschen.
Ja, die jagen aber trotzdem nicht.
Die jagen trotzdem keine Leute in die Luft.
Und, also für mich ist halt... Ich vielleicht ist es auch, glaube ich, jetzt einfach wieder dieses typische, man hat jetzt nicht so viel von seiner Gefängnisstrafe mitbekommen. Das heißt, der wurde ja wahrscheinlich dann auch therapiert und Gespräche und was weiß ich was. Und wahrscheinlich ist der auch wirklich entlassen worden, weil die gesagt haben, der ist keine Gefahr mehr. Deswegen wurde er wahrscheinlich begnadigt. Trotzdem gefällt mir das gerade nicht.
Gut, darauf können wir uns einigen, dass dir das nicht gefällt.
Genau.
Aber es ist auch selten eigentlich, dass einem Verbrechen gefallen. So.
Ja, aber ich finde schon, dass es Straftäter gibt oder Verurteilte gibt, wo du das Gefühl, nein, nicht wo du das Gefühl hast, aber wo man merkt oder wo ich mehr glaube, dass
sie sich damit auseinandergesetzt
haben, dass sie verstanden haben.
Ich weiß, was du meinst,
So, und da das habe ich, das Gefühl habe ich bei ihm jetzt nicht, wenn er sagt, oh ja, um das eine Mädchen, also da weiß nicht, wie sie heißt, ne? Aber die sollte es nicht treffen. Ja, herzlichen Glückwunsch.
Das ist natürlich.
Dann hättest du vielleicht nicht das Ding per Post verschicken sollen.
Ja, das ist allerdings so.
Um sich Geld von den Angehörigen zu erpressen. Das ist immer noch das Dämlichste, was ich.
Also ein Fall, der so irgendwie auch Spiegelbild seiner Zeit ist, und ich fand ihn einerseits wegen dieses komplett irren Motives so interessant, weil auf diese Idee überhaupt zu kommen, finde ich so abgedreht, und aber eben auch wegen dem Blick, den man so ein bisschen auf diese Polizeiarbeit kriegt, ne? Also die erste Großfahndung, das erste Mal, dass Bundesländerbehörden miteinander zusammengearbeitet haben, das erste Mal, dass überhaupt ein Fahndungsbild eingesetzt wurde und auch, dass Medien so ein bisschen mit eingebunden wurden. Also das steckt ja vieles schon drin, was es heute noch gibt.
Und interessanterweise ohne große Pannen.
Ja, das stimmt. Also das Props jetzt mal an die Polizei an der Stelle.
Von 1951.
Genau.
Ich hab das super gemacht.
Nein, man muss ja auch, guck mal, sonst schreiben die wieder alle, die Polizei ist scheiße, das habe ich bei Philipp von Verbrechen von nebenan gelernt. Das stimmt nämlich nicht. Also es gibt auch sehr viele gute, gibt und gab sehr viele gute
PolizistInnen.
Und Polizisten. Ralf, du treibst es hier auf die Spitze. Wir rappen die Folge ab.
Wir rappen? Geil.
Wir rappen die Folge ab, okay, wie wir coolen Kids sagen.
Ich dachte, du rappst jetzt.
Oh, Rap ist aber auch ein ganz gefährliches Thema, ne? Also wer Contra K... Hey, stopp.
Sorry. Da mache ich jetzt gerne mal eine kurze Anmerkung zu. Ich habe ihn nämlich gegoogelt, weil ich ja viele Kommentare bekommen habe.
Müssen wir das kurz erklären, oder?
Dann muss man sich einfach die vorletzte Folge anhören.
Die Donald Stellbacher.
Ich weiß gar nicht, in welcher Folge ich hier bin.
Ja, das weiß ich auch nicht. Warte mal, Donald Stellbacher 121, ne?
Und
kannst du das gerade rausfinden? Das ist jetzt Folge 124. Sorry.
Ich kann noch kurz bei Instagram gucken. Da postest du das ja immer, falls ihr das noch nicht wusstet. da kann man sich
das schneiden wir eh alles raus. Dieses
schneiden Suchen. Wir das raus? Nein, das ist
doch mega unprofessionell.
Das ist überhaupt nicht unprofessionell. Das war Folge 120. Okay. So, da soll man sich einfach mal Folge 120 anhören. Wo ich dachte, dass der Kontra-K-Fall der Gangster-Rapper wäre. Aber wenn man sich mal seinen Wikipedia-Eintrag anschaut, dann wird man feststellen, dass er Gangster-Rapper war. Also so hat er gestartet tatsächlich. Also da wurde er schon in das Gangster-Rap-Genre eingeordnet. Mhm. So, und wahrscheinlich habe ich da was von ihm gehört.
Damals?
Damals, vor 150 Jahren. Aber so viel nur dazu. Also ich lag nicht total falsch mit dem Gangster-Rap.
weil das sind, weißt du, das sind so Sachen, ich finde das immer so lustig in diesem Podcast, manchmal so ein Nebensatz oder was. Wir zwei, wir quatschen jetzt gerade vor uns hin.
Ich kriege immer noch Nachrichten,
ja,
wie ich es wagen konnte, zu sagen, Ballerspiele wären scheiße.
Ach,
wobei ich mich auch gar nicht dran erinnern kann,
ja, dass hast du ich so das auch so, gar nicht gesagt.
Ich habe halt gesagt, Mainz ist, also nein, ich habe mich da schon negativ zu geäußert, aber ich habe jetzt nicht gesagt, das gehört verboten und wer das spielt, ist scheiße. Das habe ich nie gesagt. Aber kriege ich immer noch Nachrichten zu. Keine davon sind fies, also alles in Ordnung. Ich möchte jetzt nicht, dass irgendjemand denkt, er hätte meine Gefühle verletzt. Aber ja, ist schon witzig.
Also bitte schreibt mir auch nicht mehr, dass Kontra K kein Gangster-Rapper ist. Wenn, schreibt bitte.
Kontra, weißt du was? Ich mache eine Collab mit dem Kontra.
Das wäre schön.
Wir rappen zusammen.
Ja, slide doch mal in unsere DMs, genau, Kontra K.
Dann rappen wir zusammen.
Das fände ich das sehr, sehr gut. Ich würde es feiern.
Richtig Bock drauf.
Ich würde es feiern. Dafür danke auch schon mal im Voraus. Ich werde es mir auf jeden Fall anhören. Finde ich jetzt schon gut. Und ich habe gerade noch die spontane Idee, dass wir beiden jetzt mal nach der Aufnahme uns noch zusammen hinsetzen in diesem wunderschönen Esszimmer und gemeinsam überlegen, was unsere liebsten alten Wörter...
Was kommt jetzt? Hausaufgaben?
Dass wir zusammen schon mal einen Rap-Text schreiben.
Denn?
Nein, dass wir beiden uns jeweils unsere drei liebsten alten Wörter, die wir wieder öfter verwenden wollen würden, für Social Media ausdenken. Mir fallen da schon ein paar Sachen ein. Schabernack ist bei mir auf jeden Fall ganz vorne mit dabei.
Ja, da fallen mir auch ein paar Worte ein.
Sehr gut. Und weil wir jetzt darüber nachdenken müssen, sind wir jetzt fertig mit der Folge. Und ich hoffe, es war nicht allzu chaotisch, weil ich finde schon, wie war es jetzt für dich, findest du, hier in einem Wohnzimmerraum zu sitzen, ist eine andere Atmosphäre als im Studio, oder?
Ich möchte sagen, ja, voll heimlich und so. Also da, unter dem Aspekt finde ich das schön. Ich gebe zu, ich bin abgelenkt von, ich höre den Kühlschrank.
Ja.
Und du hörst meine Füße, wenn ich sie auf dem Boden bewege. Das ist für mich tatsächlich ungewohnt. Da war das im Studio, hatte ich das Gefühl, es war ruhiger.
Ich habe eine sehr gute Idee. Ich bringe dir dann bei der nächsten Aufnahme hier im Wohnzimmer so eine Augenbinde mit, wie bei diesen Falken. Weißt du, bei Falknereien, wenn die trainiert werden.
Ja, aber das geht ja nicht ums Sehen, es geht ja ums Hören.
Also alles.
Vielleicht muss ich mir doch Kopfhörer aufsetzen.
Ja.
Aber ich will mich ja nicht selber hören, das ertrage ich ja nicht. Scheiße.
Dann hör dir doch Musik an.
Das ist eine sehr gute Idee.
Und somit schließt sich der Kreis. Ralf, vielen Dank, dass du da warst. Und wir hören uns ganz bald wieder.
Tschüssi.
Tschüss.
Verbrechen von nebenan. True Crime aus der Nachbarschaft. Mehr Infos und Fotos zu unseren Fällen findet ihr auf unserer Facebook- und unserer Instagram-Seite.